Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Erstmal ein gesundes neues Jahr an alle da draußen. Erste Folge am 3. Januar 2024. Man kann ja leicht den Überblick verlieren in dieser Zeit. Die Blue Devils spielen ja gefühlt jeden Tag. Also wer den Überblick verloren hat, heute ist, glaube ich, ein Mittwoch, weil ich habe auch sehr zur Freude meiner Familie die Feiertage hier im Eisstadion verbracht. Oder vor dem Bildschirm. Und jetzt wollen wir ein wenig auf die letzten Spiele, auf diese spielintensive Zeit zurückblicken.
Da haben wir uns wieder. Sind deine Kids da schon dabei oder sind die
noch
zu jung
dafür? Nein, ich bitte dich, die sind noch ein bisschen zu jung. Also erstens, die Heimspiele sind zu spät und ganz ehrlich, Eishockey am Bildschirm anschauen, verliert nach 5 Minuten dann für 2- oder 3-Jährige, hat es nicht mehr so den Reiz. Aber gut. Ja, wir haben uns einen Gast eingeladen hier und ich will ihn heute mal so begrüßen. Bei uns ist heute der schönste Spieler aus dem Kader der Blue Devils Weiden. Nein, das ist nicht meine Einschätzung, keine Angst, ich werde jetzt hier nichts offenbaren, sondern das ist das Ergebnis einer TikTok- oder Instagram-Umfrage der Blue Devils, war es, glaube ich. Und immer wenn es war die Frage, wer ist der schönste Spieler im Kader? Und oftmals kam die Antwort, Bruchi. Also kam sehr oft, also deswegen habe ich ihn jetzt dazu gekürt. Und jetzt habt ihr es erraten, bei uns ist heute Daniel Bruch. Daniel, servus und danke für deine Zeit.
Ja, von mir aus auch servus und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Gut, hast du die Wahl angenommen? Bist du offiziell zum schönsten Spieler des Kaders gekürt worden oder habt ihr das noch nachbereitet, diese Umfrage? Nein.
Ich denke, es ist ja noch so geblieben.
Okay. Gut, was machen wir heute? Wir bleiben dabei. Wir werden euch den Daniel etwas näher vorstellen. Im Gespräch mit ihm werden wir seinen Werdegang nachzeichnen. Aber natürlich wollen wir auch auf die letzten Spiele schauen. Und wie gesagt, ich habe den Überblick verloren. Es waren tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Spiele seit der letzten Aufzeichnung mit Tyler Ward kurz vor Weihnachten. Und am Ende haben wir dann wieder unsere beliebte Rubrik der Fanfragen. Daniel, ich gebe kurz ein paar Fakten wieder, wo du jederzeit reingrätschen darfst, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Aber du gehörst zur jungen Fraktion, bist 21 Jahre alt, bist geboren in Bad Waldsee in Baden-Württemberg. Das liegt, hoffentlich hat mich Google Maps jetzt nicht verarscht, zwischen Memmingen und Ravensburg.
Grob. Das ist korrekt, ja.
Okay, genau. Du entstammst dem Jugendteam des EV Ravensburg, dem Nachwuchs der Kölner Haie. Bist 13-facher Junioren-Nationalspieler, hast mitgezählt, stimmt es?
Sollte stimmen, ja.
Okay. Und bist nach 2 Jahren in Landshut, in der du auch schon per Förderlizenz für die Passau Blackhawks aktiv warst, letztendlich dann jetzt zu Beginn dieser Saison bei den Blue Devils gelandet. Das war so in aller Kürze, oder?
Nix, ist korrekt, ja, das stimmt alles.
Ich habe in deiner Vita eine Zeit in Kanada gefunden. Wo müsste ich die hier einordnen, die hier nirgends gefunden ist? Wann warst du in Kanada?
Es war ich 12 oder 13. Mhm. Es war ein Turnier. Da sind wir mit der Auswahl von Baden-Württemberg da hingeflogen, haben da teilgenommen. Es ist ein ganz großes Turnier, das Privy. Sollte bekannt sein für alle Eishockey-Begeisterten. Und ja, das war eine schöne Zeit. Schön in einer Gastfamilie gelebt. Und ja, es ging rund nur um Eishockey. Haben natürlich auch gewonnen und ja, es war sehr zufriedenstellend dann am Ende.
Okay. Wie lange wart ihr da in Kanada? Was war das für ein Zeitraum? Worüber sprechen wir da?
Reden wir über Februar und es war, ja, denke ich mal, die schönste Zeit. Schön winterlich. Ja, war so 3 Wochen lang dann ungefähr.
Okay. Gut, willst du irgendwann mal zurück nach Kanada? Ist das irgendwann mal ein Ziel? Bist ja noch jung, haben wir selten hier. Meistens reden wir, was machst du nach der Karriere? Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Karriere? Jetzt haben wir hier so einen 21-jährigen Youngster sitzen, wo man sagt, wo willst du denn noch hin?
Ist natürlich immer ein Ziel, irgendwo Amerika oder Kanada zu spielen. Und ja, die Ziele sind groß, kann man erreichen. Und ich arbeite darauf hin, vielleicht mal die Chance zu bekommen.
Vielleicht sind die Blue Devils ja irgendwann mal ein Sprungbrett für einen künftigen NHL-Spieler. Schauen wir mal. So, bevor wir näher am Daniel eingehen, schauen wir mal auf die letzten Spiele. Hat sich einiges getan. los ging's. Kurz vor Weihnachten noch. Ja, völlig ungewohnt mit einer Pleite. 4-5 gegen Memmingen. Die zweite Saison-Niederlage in der regulären Spielzeit. Tore waren Rubesch, Elsner und Rubesch. Beide also mit Doppelpack, wobei ein Rubesch-Tor ein Shorthander war. Und ja, nach 55 Minuten lag der noch 4-3 in Führung, habt aber noch verloren. Kannst dich erinnern, was war da los? Ist euch die Konzentration etwas abhanden gekommen?
Ja, es war eigentlich ein guter Start für uns. Direkt mal in Führung gegangen. Und das erste Drittel war überragend und dann hat es irgendwie nachgelassen. Vielleicht durch die Fans der Memminger, die vielleicht eingeheizt haben. Und ja, die sind sehr stark zurückgekommen, muss man sagen. Haben leichte Tore geschossen, einfach gespielt und ja, am Ende auch ein bisschen Glück gehabt. Aber es gehört immer dazu. Aber war ja wohl verdient eigentlich.
Kann man verkraften, solche Spiele immer, oder? Wenn man so eine Saison bisher hinlegt. Ärgert einen das trotzdem wahnsinnig oder sagt man irgendwann, okay, komm, ist gut, haben wir mal eins verloren?
Ja, natürlich ärgert es immer einen, wenn man verliert. Aber es ist für uns ein Lernprozess. Soll uns auch für die Playoffs weiterhelfen, dass man nicht alle Spiele gewinnen kann. Aber die wichtigen muss man am Ende dann reißen. Und ich denke, es war ja für uns sehr wichtig, mal eine Niederlage hinzustecken.
Wie war das dann, wie waren die Tage dazwischen für dich? Wie verbringt ein Eishockey-Profi Weihnachten?
Ja, meistens zu Hause mit der Familie. Das denke ich mal ganz gut. Freunde habe ich auch getroffen. Und ja, ist immer ganz wichtig, dass man runterkommt, runterfährt, mal Eishockey außen vor hält. Und ja, wie gesagt, mit der Familie schön zusammengesessen. Das ist auch sehr wichtig.
Was jetzt klingt wie 2 Wochen Pause, waren in der Tat, ich glaube, 2 Tage, die ihr frei hattet. Ihr hattet am 23. und am 24. frei, oder?
Das ist korrekt, ja. Ich bin direkt von Memmingen nach Hause gefahren. Es war nur 40 Minuten entfernt und deshalb habe ich den Tag noch mitgenommen oder den Abend eher. Und ja, kurz, aber eine schöne Zeit.
Und dann am ersten Feiertag, glaube ich, war wieder leichtes Training schon und am zweiten ging es weiter, oder? Dann gegen Deggendorf, Heimspiel. War ich im Stadion, natürlich. Was macht man am zweiten Feiertag? Man geht ins Eisstadion. Pickepacke voll Stadion. Also da merkt man, da hat man dann so diesen Verwandtschafts-Overload. Und man sagt, nein, endlich wieder raus. Topspiel. Erster gegen Zweiter, gegen Deggendorf. Es hat viele Leute gegeben, die haben gesagt, dieses Spiel hatte wenig mit Oberliga-Eishockey zu tun. Habt ihr das ähnlich wahrgenommen?
Auf jeden Fall, klar, von der Stimmung her auch schon. Und auf Mais, es ging hin und her und viel Tempo. Und ich denke, ja, man hat schon gesehen, dass beide natürlich aufsteigen wollen. Und ja, wir haben beide auch viel geliefert auf dem Eis und das hat man, denke ich, schon sehen können.
Es war, Devils waren in Führung, 3-1 in Mitte des zweiten Drittels. Dann gab es einen etwas längeren Videobeweis. Laut Trainer, Deggendorfer Trainer, hat das Ganze eine halbe Stunde gedauert. Etwas übertrieben.
Ganz so lang war es nicht.
Aber es war schon lang. Also es ging darum, ob ein Schuss von Luca Gläser eventuell die Linie überschritten hatte und dann gab es tatsächlich Tor für die Blue Devils. Es war es 3-1. Allerdings hatte ich den Eindruck, diese Pause hat euch nicht ganz so gut getan. Ihr habt dann noch bis zum Drittelende den Ausgleich kassiert. Wie war das für euch? Also es war schon extrem lang. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Wie habt ihr euch die Konzentration hochgehalten?
Ja, wie gesagt, war schon schwierig über die Zeit. Und ja, in meinen Augen war es auch einfach viel zu lange. Und dann schaltet man ab, ist eigentlich im Fokus gerade noch mehr zu drücken und die Mannschaft niederzuspielen. Aber so haben die dann ein bisschen mehr Pause, können wieder zurückkommen, neue Gedanken fassen. Und ich denke, das haben die dann besser gemacht als wir, waren dann konzentrierter. Haben vielleicht schon damit gerechnet, dass ein Tor fällt und die haben schon abgeschlossen und wir haben halt noch gewartet. Waren uns vielleicht zu sicher, das Drittel dann noch zu gewinnen, aber am Ende ein bisschen nachgelassen, was auch direkt zur Folge führt, dass wir den Ausgleich kriegen.
Und es war dann zu Beginn des Schlussabschnitts, war es dann ein Davis-Hammer, Kurt Davis, wie man ihn kennt, der den 4-3-Sieg dann sichergestellt hat. So, was danach folgte, da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen. Die Blue Devils sind dann zwischen. Man muss sich das so vorstellen. Am zweiten Feiertag gegen Deggendorf, am 30. stand dann das Derby, das letzte Spiel des Jahres, das Heimspiel gegen Bayreuth vor der Tür und dazwischen muss man mal nach Passau reisen. Es gibt einen 6-4-Sieg, allerdings muss man sagen, 4 Gegentore gegen so einen Gegner, gut. Sollte man mal
nicht gut.
Nicht gut, sollte man am Ende vielleicht mal drüber reden. Aber die Blue Devils haben 60 Torschüsse abgefeuert in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel gefunden, wo es mehr waren. Also es müsste nach meiner Rechnung Saison-Bestwert gewesen sein. Und ich habe dann irgendwie, ich glaube, ich habe so geschrieben, es ist so, wie wenn der FC Bayern zwischen einem Spiel gegen Borussia Dortmund und Manchester United ein Auswärtsspiel in Darmstadt zu absolvieren hat. Ist es so ein Sandwich-Spiel gewesen, wo es einfach schwierig ist, ja, da den totalen Fokus aufzubringen?
Ja, solche Spiele sind immer schwierig, vor allem wenn man von seinem Derby kommt. Vielleicht denkt man, ja, man reißt es eh am Ende runter. Und so eine Mannschaft kämpft eigentlich für die Playoffs-Plätze oder versucht es natürlich und die geben natürlich Gas und ja, da dürfen wir nicht hinterher sein, müssen auch mitziehen. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen und man hat gemerkt, wir waren natürlich schon ein bisschen frustriert, dass die Tore nicht gefallen sind. Aber das haben die auch gut gemacht, direkt immer nachgedrückt und ein Tor dann geschossen und natürlich muss wir halt konzentriert bleiben und ja, wie man es kennt, wie der Trainer mal sagt, dass wir die niederspielen sollen und die Tore machen und es kommt schon, es larvt von selbst.
Sehr schön.
Sehr gut. Und es ist dann nicht ganz so von selber gelarvt und weil lag auch an einem Mann, also was dieser Passauer Keeper Jakob Urbisch da, der Goalie, was der rausgefischt hat, er hatte in gewissen Phasen natürlich auch das nötige Quäntchen Glück, das gehört dazu, aber der war schon überragend und war dann auch in aller Munde und hätte den Devils fast den Zahn gezogen, aber nur fast. Und so 6-4 klingt jetzt nicht deutlich, man hatte den Eindruck, wenn es denn sein muss, drücken die Devils immer wieder aufs Gaspedal und haben das Ding dann, ja, diese Pflichtaufgabe erfüllt und dann kam es zum Jahresabschluss in der heimischen Halle, das dritte Derby in dieser Saison gegen die Bayreuth Tigers, ein 5-0-Sieg. Ich glaube, man kann sagen, es war ein Topspiel, es war eine Top-Stimmung mit einem Top-Ergebnis für die Blue Devils. Die Torschützen waren Samanski, Tilsch, Gläser und der doppelte Ward. Bayreuth war jetzt nicht so schlecht, so habe ich empfunden, als es das 5-0 vielleicht auszudrücken vermag. Habt ihr das ähnlich wahrgenommen? War schon ausgeglichen, oder?
Das Spiel war ausgeglichen, ja, vor allem der ersten Phase, würde ich sagen. Es könnte genau so ein paar Tore für Bayreuth fallen, aber wir hatten einen sehr starken Torwart, muss man auch wirklich berücksichtigen. Was der Marco da gezogen hat, das war überragend und dass er auch weiterhin so konstant geblieben ist. Das hat uns, denke ich mal, nochmal gestärkt und dass wir die Tore gemacht haben, das war dann einfach ein Selbstläufer, würde ich sagen.
Ja, es war echt Top-Stimmung, waren viele alte Recken auch da, also alte Recken, Entschuldigung, Philipp Siller.
So alt ist der ja nicht.
Philipp Siller, Mirko Schreier, also und ein Marius Schmidt, sage ich mal, in Bestform.
Und noch ein paar hundert bis ein paar tausend andere Leute, gell?
Ja, waren noch ein paar tausend andere Leute. Waren auch viele Bayreuther da.
Ja.
War echt gute Stimmung im Stadion. War einfach ein gelungener Abschluss. Und war das nochmal intern so ein Ziel, so ein Statement zu setzen? Weil das war ja nicht nur der Derby-Sieg, das war ja auch ein überlegener Sieg, es war ein 1-0-Sieg. Nochmal, wer in dieser Saison aufsteigen will, der muss uns erstmal schlagen.
Das ist korrekt ausgedrückt, ja.
Ist angekommen in der Liga, glaube ich. Und in ganz Deutschland.
Ja, sollte es auf jeden Fall. Und das ist klar unser Ziel. Und solche Spiele sind auch wichtig für uns. Mhm. Und die Gegner auch ein bisschen einzuschüchtern. Und ja, so leicht wird es nicht gegen uns dieses Jahr.
Gut, das kann man jetzt so
kann
sagen.
Kann man so sagen, genau so schaut es aus. Und Tom, Jahresauftakt, komm.
Übernimm. Jahresauftakt, 2. Januar, gestern, ich fasse es mal so zusammen, erstes Drittel so ein bisschen Schlendrian, mit in Anführungsstrichen nur einer 3-2-Führung in die erste Drittelpause gegangen. Am Ende war es dann ein 9-2-Sieg bei den Lindau Islanders. Der Trainer der Lindau hat hinterher, glaube ich, von ein oder zwei Ligenunterschied geredet vom Niveau her, also der war auch bedient, hat auch ganz klar gesagt, das ist nicht unser, also damit müssen wir uns nicht messen, die Blue Devils Weiden sind nicht der Maßstab für uns. Die Tore für die Blue Devils ist wieder sehr spannend, weil nämlich mit Ward, Elsner, Rubisch, Samanski, Hechtel, Feeling, Gläser, Schmidbauer, Schusser, was fällt uns auf, Fabian?
9 Tore in 9 verschiedene Torschützen, der Klassiker.
Also die Breite des Kaders, einfach der Wahnsinn, ist ja auch das, was eigentlich nie der Analyse immer, ja, immer hochkommt, dass man sagt, die Blue Devils sind nicht abhängig von ein, zwei guten Schützen oder nicht von einer guten Reihe, sondern die Tiefe und die Breite des Kaders ist absolut vorhanden. Ja, 40-17 Torschüsse für die Blue Devils waren es dann am Ende. Also, wie gesagt, erstes Drittel, wart ihr da ein bisschen unkonzentriert oder habt ihr gedacht, das geht easy, oder ist das einfach eine mentale Sache im Hinterkopf, dass man sich denkt, naja, wir haben jetzt gerade Bayreuth 15-0 geschlagen, Lindau, also nichts gegen Lindau, schöne Stadt, aber jetzt im Eishockey vielleicht nicht vergleichbar.
Ja, ich würde es schon mit der Busfahrt noch hinzufügen.
Wie lange seid ihr da unterwegs?
Ja, so 5 Stunden waren wir schon unterwegs. Das
ist schon hart.
Plus noch Verspätung, 30 Minuten, und es war, denke ich mal, schon eine kurze Zeit bis zum Warm-up auf dem Eis und ja, bis man sich vorbereiten kann drauf. Ja, und ich denke, wir haben uns auch angepasst an den Gegner erstmal, sind mehr oder weniger im Tempo mit denen mitgelaufen, haben zugelassen, dass die aufs Tor schießen können. Und ja, ich denke dann, der Umbruch war im zweiten Drittel richtig. Da sind wir nochmal marschiert und ja, waren auf jeden Fall fitter unterwegs. Ja, und da hat man unsere überragende Leistung natürlich gesehen und wir haben sie auch weitergespielt. Das war auch gut für uns dann.
Ja, nochmal so ein paar Tore. Ich glaube zwar nicht, dass es am Ende das Torverhältnis ankommen wird, aber fürs Selbstwertgefühl der Mannschaft und auch der einzelnen Spieler ist es ja schon schön, mal noch so ein paar mehr Dinger zu erzielen.
40-17 Torschütze waren es am Ende. Also das zeigt eindeutig, wie überlegen die Blue Devils in Lindau am Bodensee dann auch waren. So, bevor wir zum Daniel persönlich komme, du musst wissen, er hat eine kleine Vorliebe für Zahlen und für Statistiken.
Ey, wenn das meine alten Mathelehrer hören könnten, die würden vor Lachen nicht mehr auskönnen, dass ich eine Vorliebe für Zahlen habe. Aber gut, wenn man in die Statistik schaut, dann sieht man bei euch 83 Punkte aus 30 Spielen. Das macht halt 2,77 Punkte pro Spiel. Oder wie es vorhin so genannt ist, an uns muss man erstmal vorbeikommen. Das glaube ich auch, dass der Rest von Eishockey Deutschland das jetzt kapiert hat. Mit 32,3% das zweitbeste Powerplay der Liga, in der Bayreuth mit 80,5% das viertbeste Penalty Killing. Scoring Efficiency, also abgegebene Schüsse aufs Tor zu erzielten Toren, Bestwert in der Liga tatsächlich. Also ihr schießt sehr, sehr viel und habt dann aber nur super Quote. Und ich glaube, eine Statistik, die auch vor allem im Umfeld des Vereins und die auch den Trainer und so weiter sehr, sehr freut, das ist der Zuschauerschnitt. Die Blue Devils Weiden haben mittlerweile den drittbesten Zuschauerschnitt der Liga hinter Memmingen und Heilbronn. Ist auch mal eine Ansage.
Ja, ist natürlich dankbar, wenn es jetzt Bayreuth als Derby hast, wenn du jetzt Deckendorf zu Hause hattest. Ich hoffe es und bin gespannt, wie es jetzt ausschaut, wenn jetzt nichts gegen die Gegner, aber jetzt nicht so die, nicht so zugkräftig sind, wenn jetzt Biting oder was weiß ich, was hier aufschlägt. Bin mal gespannt, wie es dann ausschaut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im März, im April die Hütte dauerhaft voll sein wird.
Und vielleicht tatsächlich schon ab Anfang der Playoffs.
Ja, schauen wir mal, wer der Gegner ist. Ja, Daniel, kommen wir zu dir. Aktuell, ich hoffe, ich habe mich nicht verschaut, stehen 16 Punkte für dich in der Statistik, 3 Tore, 13 Assists bei 30 Einsätzen. Bist du damit zufrieden?
Ja, zufrieden bin ich nie im Leben. Es geht immer besser, aber ja, ist schon mal eine gute Zahl, würde ich sagen. Kann man darauf hinarbeiten. Und jetzt, ja, sollte mehr sein jetzt die Wochen, Monate.
Erzähl mal unseren Hörern und Hörerinnen, du bist ja jetzt noch relativ jung. Wie bist du zum Eishockey überhaupt gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, meine Eltern waren immer sehr begeistert von. Und eigentlich habe ich gestartet als Eiskunstläufer für ein Jahr, weil die Mutter eher harmloseren Sport nicht aussuchen wollte. Ja, aber dann bin ich auch mehr durch meinen besten Freund da reingekommen, der auch selber dann gespielt hat. Und der hat mich da ein bisschen reingezogen und es hat mir direkt Spaß gemacht. Und so bin ich reingekommen.
Okay.
Heißt das, du warst einer von denen, die am Anfang mit diesen Eiskunstlauf-Schlittschuh Eishockey gespielt haben?
Nee, ich hatte eigentlich immer normale Schlittschuhe, nicht die spezifischen. Mhm. Aber ich denke, am Anfang ist ja eher wichtig, dass man laufen lernt und die Technik da irgendwie rausfindet. Und ich denke schon, dass es mir dann gut geholfen hat.
Wie alt warst du, als du angefangen hast?
Sollte so mit fünf ungefähr.
Siehst du, Fabian, langsam bei den Kindern mal dran denken.
Ja, ja. Aber ich glaube, die Große ist eher so, dann müsste man dann wirklich über Eiskunstlauf sprechen. Aber die Laufschule ist ja der erste Schritt, wie wir hier schon gelernt haben. Und da steht sie jetzt kurz bevor. Und der Papa muss aber mit. Hat er gesagt, Papa muss mit aufs Eis.
Lernt der Papa das auch noch.
Ich muss sagen, ich brauche auch so ein Wägelchen, brauche ich ja so am Anfang, weißt du schon, wenn es aufs Eis dürfen, das erste Mal.
So einen kleinen Pinguin oder sowas. Ja.
So, dann ging es weiter, Daniel. Es ging weiter von Also erst aus dem Nachwuchs von Ravensburg gespielt und dann wie oder was hat dich nach Köln verschlagen?
Ja, durch Ravensburg, wir haben an vielen Turnieren teilgenommen natürlich und wir waren auch in der Liga sehr überragend, unser Jahrgang war sehr stark und ja, durch die Turniere kam das mehr oder weniger. Ich habe dann auch an Auswahlmannschaften teilgenommen, ob es jetzt Baden-Württemberg war oder auch ganz Deutschland, da war ich auch international unterwegs natürlich und so rüber wurde ich halt dann gescoutet von den Trainern und ja, dann ist halt Köln auf mich zugekommen.
Wie alt warst du, als du nach Köln gegangen bist?
14 ungefähr.
Halt ganz kurz Zwischenfrage, was heißt Köln ist auf mich zugekommen? Wie läuft das denn ab? Rufen die dann bei dir zu Hause an und sagen, guten Abend Herr oder Frau Bruch, wissen Sie, Ihr Sohn ist talentiert oder wie funktioniert das?
Ja, es ist, denke ich mal, durch einen Verein irgendwie ein Austausch, dass man irgendwie einen Kontakt austauscht, wenn man Interesse hat und so ist es durch E-Mail-Verkehr oder durch einen Anruf gekommen, dass sie mich mal gern sehen würden und ob ich mal beim Training teilnehmen würde oder beim Turnier mitspielen mag, so funktioniert das.
Und als, wenn ich mich jetzt in meine Lage versetze, wenn ich als 14-Jähriger ja dazu gezwungen gewesen wäre, mich in Köln zurechtzufinden, boah, weiß ich nicht, ob ich das so hinbekommen hätte.
Du als Großstadtgewächs.
Nein, wie wäre das für dich? Oder wie war das für dich?
Ja, anfangs schon schwer natürlich. Alle Anfang ist schwer, ist von der Familie weg, 600 Kilometer ist natürlich eine andere Stadt, viel größer und ja, viele Leute. Aber ich war im Sportinternat dort, da waren auch so wie ich junge, talentierte Sportler und der Austausch war auch sehr gut zwischen uns und so haben wir uns mehr oder weniger unterstützt und ja, so ging es dann über den ersten Jahr, war es schwierig natürlich, aber danach war es wie jetzt, würde ich da seit Jahren leben. Mhm.
Bist du noch oft in Köln? Hast du noch Kontakt nach Köln?
Meine Freundin ist natürlich aus Nähe Köln und ja, so gelingt man schon mal im Jahr nach Köln wieder.
Okay. Und hast du noch Kontakt zu anderen? Du hast gesagt, das war ein Sportinternat, das heißt andere junge Sportler. Hat man da noch Kontakt oder verfolgt man so die gegenseitigen Karrieren?
Ja, verfolgen schon, Kontakt weniger. Jeder ist so auf seine Karriere fokussiert, würde ich sagen. Aber schon so seine Freunde noch, die man trifft dann, wenn man oben ist und ja, ist ganz gut.
Wann ist bei dir der Gedanke gereift, okay, ich will es als Profi probieren? Und wer hat dich bei diesem Prozess denn unterstützt, begleitet, beraten?
Es war schon in der Kölner Zeit dann, wenn man Richtung U20 geblickt hat, dass man da wirklich seine Chancen nutzen möchte. Und ja, da kamen die ersten Profi-Gedanken, würde ich sagen. Und der Unterstützer war natürlich der Trainer immer. Der hat immer einen geholfen, einen motiviert, gestärkt und er hat auch so seine Erfahrungen geteilt und das war auch, denke ich mal, ganz wichtig für mich.
Gab es auch jemanden, der gesagt hat, mach doch lieber die sichere Variante, mach erstmal eine Ausbildung oder mach erstmal was?
Tatsächlich mein Lehrer nur. Ich habe auch mein Abitur gemacht währenddessen und der meinte, es ist erstmal wichtiger, irgendwas in der Hand zu haben und Profi kannst du immer noch danach werden. Das war so eigentlich der Einzige, aber ansonsten hat jeder dran geglaubt.
Sie haben recht behalten. Dann ging es für dich zum EV Landshut. Zwei Spielzeiten lang. Ich habe geschaut, ich glaube, ich habe 92 Zweitliga-Einsätze für dich notiert. Dennoch hast du bei deinem Wechsel hier nach Weiden angegeben als Grund, dass du eine neue Herausforderung gesucht hast. Wieso, weshalb, warum warst du trotz deines noch jungen Alters mit den Einsatzzeiten in Landshut unzufrieden oder was waren da die Gründe?
Ja, ich denke, als junger Neuling in der Profimannschaft ist es immer schwer, sich da durchzukämpfen. Und ja, ich habe die Chancen leider nicht ganz bekommen. Erst am Ende meiner Laufbahn dort. Und ja, es war mir zu kurz und ich wollte nochmal neu starten, mich nochmal neu finden, individuell besser werden. Und so habe ich halt den Kontakt dann zu Weiden hergestellt.
Mit welchen Zuckerln hat dich denn der Jürgen Rumrich hierher gelockt?
Ja, natürlich mit der gesamten Fraktion quasi, wie alles aufgebaut ist. Und ja, es war schon sehr überzeugend. Und für ein Oberliganiveau ist es natürlich nicht. Es ist schon höher gestellt hier. Und es ist ja auch ein Ziel, natürlich hier aufzusteigen und dann quasi auch in der zweiten Liga hier zu bleiben.
Wie siehst du deine Rolle aktuell denn selbst? Wo würdest du dich einsortieren? Ich habe geschaut, du spielst mal in der dritten Reihe, mal in der vierten Reihe. Du warst doch schon in der ersten Reihe, als Elsner verletzt war. Du warst doch schon mal in der Verteidigung. Ich glaube, gestern warst du Verteidiger. Ich habe jetzt das Spiel gestern nicht komplett gesehen, aber ich glaube, du warst gestern als Verteidiger zumindest aufgeführt.
Aufgeführt, ja.
Genau. Dann ist man mal der 13. Stürmer. Wie ist es, wenn man sich da von Spiel zu Spiel praktisch auf wechselnde Anforderungen einstellen muss?
Ja, ja, als junger Spieler ist es immer schwierig. Aber man muss sich darauf einstellen und, ja, wie gesagt, flexibel bleiben, an sich glauben und immer sich da durchbeißen, egal ob man jetzt in der ersten oder der vierten Reihe spielt, sein Ding machen. Und ja, das ist so mein Gedanke, einfach sich nicht runterkriegen lassen und einfach weiter Gas geben.
Das ist, muss man hier mal klar sagen, wenn wir hier bei Weiden über erste Reihe, vierte Reihe sprechen, ich glaube, man muss sagen, jede einzelne Reihe wäre in jedem anderen Oberliga-Team sowas von die erste Reihe. Die Qualität ist einfach unglaublich hoch und Gerüchte über Neuzugänge gibt es immer wieder. Gerade jetzt das Transferfenster offen, die Playoffs rücken näher. Macht man noch was? Kommt nochmal ein Kontingentspieler noch extra als Absicherung dazu? Macht man noch was? Jetzt kommt Bettauer, jetzt noch ein Verteidiger dazu. Die Gerüchte gibt es eigentlich das ganze Jahr hier in Weiden. Ist der Konkurrenzdruck hier in Weiden für dich sogar vielleicht größer, als er in Landshut war?
Dadurch, dass es die Regel gibt hier in der Oberliga, dass man 5 junge Spieler aufstellen muss oder 4, ich weiß es nicht ganz genau, denke ich mal, dass für mich eher weniger der Druck da ist. Dadurch, dass mehr ältere Spieler da sind, quasi die Jüngeren dann aufgestellt werden müssen und spielen müssen. Somit denke ich, ist schon Druck eher weniger da. Aber trotzdem will man natürlich besser sein und man will abliefern und natürlich auch bessere Leistungen zeigen als manche andere Spieler in der Mannschaft. Und so muss man sich halt alles erarbeiten. Man stellt sich selber auf, würde ich sagen. So gut, wie man spielt. Das wird auch dann vom Trainer auch gezeigt. Mit der Wertschätzung. Und das ist ganz wichtig zu wissen.
Du hast vorhin schon gesagt und jetzt auch mehrfach betont, du willst besser werden, du willst dazulernen. Was sind denn solche Bereiche, wo du sagst, da siehst du selber bei dir vielleicht noch Schwachpunkte, da willst du noch dran arbeiten? Oder was gibt's, wo du sagst, hey, da konzentriere ich mich jetzt drauf im Training, da muss ich besser werden?
Ja, ich würde sagen, so körperliche Sachen, Technik, das kann man immer verbessern, aber die Erfahrung zählt. Die kann man sich nicht erarbeiten. Die kommt über die Zeit, durch die Erfahrung. Und das eine ist halt Kopfsache, mental, dass man da sich stärkt und vielleicht da noch besser wird. Und das ist so jetzt eigentlich mein Ziel, besser zu werden.
Spricht man da als jüngerer Spieler dann auch mal mit den erfahreneren Kollegen in den eigenen Reihen, den erfahrenen Teamkollegen, oder macht da so jeder sein Ding?
Nee, ich denke, es sind schon ganz wichtige Bausteine, dass man ältere Spieler hat, die einem helfen. Und zum Beispiel in Landshut hatte ich einen, der mir wirklich geholfen hat, der jetzt auch in Bayreuth spielt.
Der Fabian überlegt schon.
Ja, wenn man kurz mal rattert.
Er ist der André Hult.
Ah,
okay. Der hat mich da wirklich durchgeführt in Landshut. Und hier gibt es natürlich auch viele Spieler, die einem helfen, die einem zeigen, wie man es besser machen kann. Und ist auch ganz wichtig und gehört immer zum jungen Spieler dazu, dass man von den älteren, vielleicht noch besseren
Spielern.
Wer ist da so einer zum Beispiel, auf den du zugehst aktiv oder der auch vielleicht auf dich zugeht?
Ja, ist auch schon mal, mit Marco, mit dem Torwart rede ich da viel. Sonst haben wir ja so Nado, Nacktsam. Der Elsen auch natürlich, der auch durch seine Erfahrung, von dem kann man auch viel abschauen. Und eigentlich viele, viele Spieler, die man so hat, wo man viel abschauen kann. Und ja.
Ja, das ist doch schön, wenn die Älteren im Team die Jungen ein wenig an die Hand nehmen und davon ihren Erfahrungen mitnehmen. Worauf wir hinaus wollten, hat der Kurt Davis dann mit dir schon mal Golfstunden abgehalten oder hat er schon mal einen Kurs gegeben für die Jungen?
Nee, es liegt nicht in meinen Interessen, Golf zu spielen.
Nein, was machst du denn, wenn du nicht am Eis stehst?
Ja, wie gesagt, ich gehe noch arbeiten nebenbei.
Ja, das, wie gesagt, das hast du uns erzählt vorhin, das wissen ja die Hörer noch gar nicht.
Das stimmt.
Du gehst einer der wenigen, also erklär uns, machst du das freiwillig?
Ich habe mir direkt von Anfang an gesucht, dass ich irgendwas nebenbei mache, einfach mehr Erfahrung, andere Leute zu sehen natürlich auch, da den Austausch zu suchen, und es macht mir bis jetzt ganz viel Spaß und es gehört dazu, dass man auch neben Eisgehen mal ein bisschen abschalten kann und nicht zu Hause verweilt den ganzen Tag.
Und um da mal das Bild des verwöhnten Eishockey-Profis mal ein bisschen zurechtzurücken. Ihr seid heute Nacht um 3 Uhr aus Lindau zurückgekehrt, hast gesagt, und heute früh um 9 Uhr bist du schön aus deinem Dienst angetreten.
So ist korrekt, ja.
Ja, siehst du mal. Sehr gut. Wie lange wirst du das machen? Ist das irgendwie befristet oder machst du es einfach, solange du in Weiden spielst? Oder kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, Playoffs, jetzt muss ich mich mal langsam konzentrieren?
Nee, ich würde auf jeden Fall weiter mitziehen. Überlege schon auch, irgendwie Teilzeit zu arbeiten oder so, noch mehr Stunden zu sammeln.
Wie viele Stunden machst du jetzt gerade?
Ich bin als Minijob angestellt, also quasi 40 Stunden im Monat. Okay. Ansonsten eine Ausbildung vielleicht hier anzufangen, weil der Standort wirklich sehr gelegen ist für mich und die Voraussetzungen sehr gut sind. Und wenn ich das mitnehmen kann, sehr gerne.
In welchem Bereich bist du da tätig? Also welche Richtung können wir da?
Im Bereich Büromanagement.
Holz. Büromanagement.
Ich dachte Holz. Nein. Gut, aber in welche Richtung sollst du denn mal gehen? Ausbildung, Beruf?
Ja, wie gesagt.
Also Beruf ist ja Eishockeyspieler, ist ja klar. Aber wenn du eine Ausbildung machen willst.
Ja, die Ausbildung ist halt auch Büromanagement. Generell gehalten. Und dann war die Überlegung, ein Studium danach zu machen. Auch so Richtung Wirtschaft und sowas, so meine Interessen.
Also schon auch trotz des jungen Alters die Zeit nach der aktiven Zeit im Blick zu haben.
Richtig, ja.
Ja, das kommt ja immer öfter vor, dass die Jungs über den Tellerrand hinausschauen. So, wie hast du den Weiden bisher wahrgenommen? Du schwärmst ja bisher von dem Standort hier. Wenn wir mal über das Eishockey ein wenig hinausschauen, wie hast du die Stadt, das Umland bisher kennengelernt? Hast du irgendwas erkundet mit Freundinnen, wie auch immer?
Ja, ich war schon oft in der Stadt unterwegs. Mal was essen gehen. Ja, es ist eine kleine, aber feine Stadt, würde ich sagen. Hat eigentlich alles, was man braucht. Und ich habe auch Verwandte hier, natürlich.
What?
Natürlich.
Ja, jetzt wir sind breit aufgestellt. Echt? In Deutschland. Ja, es von meiner Oma, die ganzen Tanten leben hier.
In Weiden?
In Weiden, richtig.
Zufälle gibt's.
Das heißt, wenn man am Sonntag Hunger hat und der Kühlschrank ist leer, dann weiß man, wo man hier geht. Sehr schön.
Ne, top. Also das ist eine Querverbindung. Hat das deine Wahl beeinflusst, nach Weiden zu gehen? Nein.
Das jetzt nicht unbedingt, nee. Aber der Gedanke war mal da und ich würde auch sagen, meine Familie hat sich ein bisschen blenden lassen. Die meinten, Weiden wäre nicht so schön. Und wobei sie nie wirklich in der Stadt waren oder unterwegs waren in Weiden. Mhm. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass doch die Stadt sehr schön ist und das ihnen auch sehr gefällt hier.
So, jetzt haken wir nach, jetzt bin ich angefixt. Die Familie war also gegen den Wechsel. Werte-Familie Bruch. Nein, blicken wir doch, gehen wir den Schritt einfach jetzt zurück. Wie war, nach Weiden zu wechseln? War das deine Entscheidung? Hast du gesagt, ich will dorthin? Oder hat sich Jürgen Rumrich bei dir gemeldet?
Der Kontakt ist erstmal durch Jürgen gekommen. Dadurch, dass er auch in Landshut lebt und mich dann quasi verfolgt hat die ganze Saison. Denke ich mal, dass sie sich schon mit mir befasst hat und es mir ein gutes Gefühl gegeben hat, hierher zu kommen. Und es war auch von Anfang an meine Entscheidung, hierher zu kommen.
Okay. Gegen den Rat der Familie, wie wir jetzt gelernt haben. Kanntest du denn schon Mitspieler aus dem aktuellen Team?
Markus Eberhardt, der in der Saison gewechselt ist von Landshut nach,
Beppi.
Nach Weiden. Ansonsten der David Maus, mit dem habe ich in der DNL gespielt. Dann der Schmidtbauer. Der auch mit mir in der DNL gespielt hat, richtig. Auch, ja, das waren so die Leute, die ich dann kannte.
Also das ist ein ganz schöner Landshuter Einschlag hier, wenn man sich das mal ein wenig vor Augen führt. Gut, du wohnst in Weiden, denke ich, oder? Pendelst du? Nein, bist hier schon.
Richtig,
ja. Gibt es sowas wie einen Lieblingsplatz oder findest du irgendwo alles, was du willst, was du gerne isst, was isst du gerne, was trinkst du gerne? Du wirst hier überall fündig?
Das, ja.
Oder gibt es irgendwas Außergewöhnliches, was du hier nicht bekommst?
Nee, gibt es eigentlich alles hier.
Okay. Was hast du für Hobbys, wenn du nicht am Eis stehst und nicht gerade arbeitest? Gut, viel Zeit bleibt dann wahrscheinlich nicht mehr. Bist du eher so der Zocker?
Ja, das kommt auch schon mal vor. Ist auch schon jahrelang so ein Interesse. Ansonsten neben der Arbeit gern mal mit der Freundin dann am Abend kochen, wenn sie auch arbeiten ist. Einen Film zusammenschauen oder einfach sich entspannen, den Tag noch zu Ende genießen und der Tag geht dann weiter und dann geht's wieder los von neuem.
Ja. Also noch keine Kartrunden mit Nado nachts haben gedreht.
Auch kein Golf mit Kurt Davis.
Ich sehe da noch Entwicklungspotenzial, was dir die Jungs noch beibringen können. So, und wir haben noch eine Rubrik offen. Wir haben die Zeit zwar schon wieder überschritten, die wir anpeilen, 30 Minuten, aber wir haben noch eine
Rubrik. Wann haben wir die Zeit das letzte Mal eingehalten?
Weiß ich nicht.
Sag mal ernst.
Nein, das schaffen wir nie, ich weiß. Aber so viele Fragen haben wir schon lange nicht mehr erhalten. So viele Fanfragen, die uns über den Instagram-Kanal der Blue Devils erreicht haben. Wir müssen ein bisschen filtern, ist ja klar. Wenn ich jetzt die alle stelle, dann ja gut, dann sitzen wir heute Abend noch da und beantworten die. So, es gibt, fangen wir doch mal mit dem Bekanntesten an. Und das musst du uns erklären, dein werter Mitspieler und vielleicht auch Mentor, Nardo Nachtsam. Er will von dir Folgendes wissen. Abercrombie und Fitch oder Gucci?
Ja, das ist eine gute Frage, aber... Ja, es ist Abercrombie und Fitch.
Okay, was steckt da dahinter? Bist du ein Modeliebhaber?
Das auch, ja, und körperlich natürlich. Mhm. Gut aufgebaut, ja.
Also Nardo, was trägt der Nardo so? Ist auch so, oder ist es ihm egal, oder ist er doch auch, hat er da auch ein Faible dafür?
Boah, der hat wirklich sehr viele Kleider. Und
die Kleider des Nardo Nachtsam.
Sonderfolge.
Ja.
Ja, und Schuhe sammelt er auch sehr gerne. Also ich denke, so von der Mode ist er nochmal ein bisschen weiter als ich. Mhm. Aber der ist auch schon sehr modebewusst.
Okay. Wieder was gelernt hier. So, mal was Sportliches. Wie wurdest du zum Unterzahlspezialisten?
Ja, ist eine gute Frage. Ja, dadurch, dass ich viel Tempo mitbringe, physisch stark bin und mich da auch reinhänge, ist das so, denke ich mal, eine Stärke von mir.
Tempo war gleich die Überleitung, hat nämlich noch ein Fan gefragt. Wo hast du denn dein enormes Tempo und diese Puckbehandlung überhaupt gelernt?
Da muss ich auch meinen Vater zurückblicken. Der hat mich immer geschleift und er hat mich an vielen Wettkämpfen teilnehmen lassen, wo es ums Laufen ging. Und ich denke mal, so habe ich so mein Tempo aufgebaut, auch Schlittschuhtechnik. Ich war immer viel unterwegs, immer nochmal extra am Wochenende irgendwo Schlittschuh laufen, zum Publikumslauf zum Beispiel. Und ja, da hat er mich immer hinterhergeschleppt, dass ich das mache und auch sehr hinterher bin. Und natürlich auch viel Fußball gespielt in meiner Kindheit. Und ja, so einfach durch viel Sport machen, denke ich mal, ist gekommen im Tempo.
Okay, womit machen wir denn weiter? Was nehmen wir denn hier noch? Neben wem sitzt du in der Kabine?
Neben dem Martin Loschek sitze ich.
Ist auch geklärt. Ah, hier, schau mal. Hey. Also ich färbe mir meine Haare blau und weiß, wenn wir aufsteigen. Was machst du? Sagt eine gewisse, ich denke mal, es soll Lena heißen, dieser Name.
Vermutlich.
Hm? Ja, oberkörperfrei rumfahren dann.
Am Eis.
Richtig.
Genau. Alles klar, ist notiert, wird von mir persönlich überprüft.
Wie intensiv verfolgst du noch deinen Ex-Club vom Gutenbergweg?
Wie gesagt, mein Fokus liegt eher hier und eher weniger.
Insider, hast du dir sprichwörtlich schon mal etwas gebrochen? Einheit.
Vielleicht auch kein Insider.
Vielleicht auch kein Insider, vielleicht einfach bloß eine blöde Frage, dann streichen wir die. Nein. Scheinbar weißt du auch nicht, was die Frage soll, oder?
Gebrochen, ja, wenn es so um Knochen oder sowas ging, dann eher Hand und Finger.
Okay.
Mehr nicht.
Okay. Hast du.
Komm, schieß los. Ich weiß doch, welche du stellen willst.
Hast du deinen Sixpack aus dem Getränkemarkt oder woher?
Ja, auch eine gute Frage.
Mhm.
Ja. Aus dem Supermarkt.
Dann hätte man vielleicht noch, hast du Rituale vor einem Spiel? Irgendwelche Gewohnheiten, die du immer machst?
Naja, das hier ja weniger. So wie es kommt. Also da bin ich nicht so hinterher mit den Ritualen.
Wie sieht deine Zukunft aus? Das haben wir geklärt. Du wirst scheinbar noch länger in Weiden bleiben, will da jemand wissen. Ob du Vorsätze fürs neue Jahr gefasst hast?
Einige schon, ja. Auch mit beruflich weiterkommen, dass ich da vielleicht eine bessere Stelle bekomme. Ansonsten, ja, jetzt nur die restlichen Spiele gewinnen, Playoffs runterreißen, Meister werden, das ist ein Ziel und Mehr braucht man auch nicht sagen.
Es sind ja sehr, sehr gute Ziele, die du, glaube ich, mit ein, zwei Mitspielern teilst. Aber würde sagen, das war's, oder? Oder hast du noch Fragen offen,
Fabian? Nein, passt schon. Einen Rest haben wir ja auch schon im Gespräch abgehandelt, was der Hauptgrund war, nach Weiden zu wechseln und so weiter.
Hat man.
Ja, nee, haben wir alles abgehandelt. Alles klar, sehr super. Schön. Gut, erste Folge des neuen Jahres haben wir damit gut und erfolgreich hinter uns gebracht. Ich sage vielen herzlichen Dank, Daniel Bruch, an deine Zeit und wünschen dir und der gesamten Truppe weiterhin viel Erfolg. Wir werden euren Weg natürlich weiter intensiv verfolgen und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Schauen wir mal, wie wir dann ausgraben. Ich glaube, so langsam.
Ausgraben, wenn
da jemand. Ja, weil die Neuzugänge werden langsam. Ja, ich glaube, wir haben noch Maus.
Vielleicht gibt es ja ein, zwei neue Neuzugänge.
Ja, stimmt, Bettauer haben wir ja auch noch. Maus, Loschek.
Ja, wir finden jemanden.
Fast gewinnen sein. Ah, wir werden irgendjemanden finden. Okay, wie gesagt, vielen Dank, Daniel Bruch, für deine Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut. Danke.
Ciao, ciao. Servus.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.